Liebe Hörerinnen und Hörer der Sendung Gesundheitswesen, in der folgenden Stunde hören Sie ausnahmsweise nicht die Kollegen Dr. Rernat Robert Konert und Dr. Med Peter Pommer. Stattdessen erwartet Sie an dieser Stelle eine kritische Nachbesprechung der letzten Sendung Gesundheitswesen vom 20. August 2020, die die Corona-Krise aus einer kritischen Position beleuchten wollte. Diese kritische Nachbesprechung wurde von der LoRa-Redaktionskonferenz gefordert, da besagte Sendung nach Ansicht einer Mehrheit der in der Redaktionskonferenz vertretenen LoRa-Aktiven nicht mit dem selbst auferlegten LoRa-Profil übereinstimmt. Um diesen Schritt einordnen zu können, benötigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vermutlich einen kleinen Exkurs in die Arbeitsweisen bei LoRa München. Unser Radioprogramm ist das Ergebnis der ehrenamtlichen Zusammenarbeit vieler Menschen. Über 250 Personen sorgen bei LoRa dafür, dass unser Programm produziert wird, unsere Technik funktioniert und unsere Sendungen hörbar ausgesendet werden. Alle LoRa-Aktiven haben die Möglichkeit, in unserer regelmäßig stattfindenden Redaktionskonferenz das Programm zu kritisieren, neue Programme vorzuschlagen und/oder Projekte anzuschieben. Und alle LoRa-Aktive sind dem LoRa-Profil verpflichtet, sozusagen dem roten Faden, der sich durch unser Programm zieht. In der Redaktionskonferenz am 10. September wurde festgestellt, dass die letzte Gesundheitswesensendung vom 20. August in mehreren Punkten nicht mit dem LoRa-Profil übereingestimmt hat und demnach diese kritische Nachbesprechung zu erfolgen hat. Verantwortlich für diese Sendung ist Fabian Ekstedt, der Sie in dieser Stunde auch am Mikrofon begleiten wird.
LoRa München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Natürlich drängt sich die Frage auf, warum der Versuch, die Corona-Krise aus einer kritischen Position beleuchten zu wollen, auf so viel Widerstand stößt. LoRa München sendet doch selbst erklärt abseits des Mainstreams und bietet Raum für den kritischen Dialog unterschiedlicher Meinungen, zumindest solange diese innerhalb des demokratischen Spektrums angesiedelt sind. Gerade in solch unsicheren Zeiten, denen massiv in die Grundrechte eingegriffen wird, sollte LoRa daran gelegen sein, dass sich kritisch mit diesen Eingriffen und ihren Hintergründen auseinandergesetzt wird, oder? Absolut richtig. Aber leider ist diese kritische Auseinandersetzung in der letzten Sendung Gesundheitswesen nicht wirklich erfolgt. Statt mehrere Positionen zu beleuchten, Hintergründe aufzuklären und Standpunkte abzuwägen, wurde unkritisch die Querdenker-Demonstration am 29. August in Berlin beworben und die Kritik und Analysen der sogenannten Querdenker verbreitet. Konkret kritisiert wird vor allem die Moderation, da Aussagen weder korrigiert noch eingeordnet wurden. Nach Ansicht nicht nur der Redaktionskonferenz passt es nicht zum LoRa-Profil, wenn die Antifa mit Rechtsextremisten gleichgestellt wird, Verschwörungserzählungen verbreitet werden, die unter anderem eine New World Order im Aufbau begriffen sehen wollen, die schlimmen Auswirkungen des Coronavirus auf afro- und lateinamerikanische Communities in den USA mit einer angeblich anderen Genetik begründet werden und die Teilnahme von Neonazis auf der ersten großen Querdenker-Demonstration am 1. August in Berlin verharmlost oder gar geleugnet wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass Kritik an den Maßnahmen, der Berichterstattung in den großen Medien und am medizinisch-kapitalistischen Komplex keinen Raum bei LoRa finden dürfen. Die wirtschaftlichen Schäden infolge der Pandemie, die psychischen und gesellschaftlichen Gefahren der physischen Distanzierung und der Umgang mit den frühen Fehlern in der Pandemieeindämmung, all das sind Themen, deren Analyse und Einordnung unsere Redaktionen wohl über die nächsten Jahre beschäftigen werden. Eine der gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die uns schon heute sehr beschäftigt, sind die Demonstrationen der sogenannten Querdenker. Hierzu habe ich mich mit dem Kollegen Lennart Kramer von der Musiksendung Funkloch, die jeden vierten Mittwoch ab 22.10 Uhr läuft, unterhalten, der auch am 29. August in Berlin war. Als erstes wollte ich von ihm wissen, warum er zu der Demonstration gefahren ist.
In meinem Freundeskreis und auch generell in dem Journalistenkreis wurde es immer wieder heiß diskutiert, die Demo am 1. August, wo sehr viele Leute angeblich in Berlin waren oder eben auch nicht. Wir hören das ja, die Zahlen schwanken ja zwischen, glaube ich, 38.000 und 1,3 Millionen. Ne? Da ich selber nicht da war, kann ich das nicht einschätzen. Mich hat erstaunt, wie es Freundeskreise spaltet, wie kontrovers diskutiert werden, wie Freundschaften aufgehoben werden, eben in einer Zeit, in der wir vielleicht auch alle eher noch zusammenhalten sollten, als uns zu spalten. Und genau aus dem Grund wollte ich hinfahren, um mir mal ein eigenes Bild zu machen. Denn wir leben ja, glaube ich, schon in einer historischen Zeit. Solche Krisensituationen würde ich immer als historisch bezeichnen.
Wie hast du es denn so ganz neutral, wenn du berichten müsstest, erlebt?
Also ich bin nach Berlin gefahren und mich hat auch jemand mitgenommen aus so einer Chatgruppe, weil es ein bisschen schwierig ist, dahin zu fahren. Auch mit dem hatte ich schon ganz viele Diskussionen, um ohne zu viel zu ihm zu sagen. Er ist jemand, der würde sich eher in der FDP einordnen. Und auch er hatte ganz viele Reichsbürger-Thematiken angenommen und hat auch ganz viel argumentiert mit Souveränität hin und her.
Das war der Hinweg, wo du schon in ersten Kontakt geraten bist mit jemandem, der aus nicht Beobachterperspektive, sondern um sein Demonstrationsrecht auszuüben, hingefahren ist. Wie war es dann vor Ort? Wie ging es weiter?
Also als erstes Mal muss ich ja beschreiben, wie ich auf die Demo gekommen bin. Ich hatte bei Verwandten übernachtet in Berlin und bin dann zur Demo gefahren, erst mit der Trambahn. Die wurden dann unterbrochen, die Trambahn. Es sind dann keine Trambahn mehr gefahren. Dann musste ich über weite Strecken zur nächsten S-Bahn-Station laufen und bin dann über den S-Bahn-Ring hingekommen. Ich habe von vielen anderen gehört, unter anderem meinen Verwandten, die später auch sich einen Blick auf die Demo wagen wollten, auch eher als Zuschauer als als Demonstranten, dass es sehr schwierig war. Viele Straßen wurden abgesperrt von der Polizei. Es wurde dann verwiesen, geht in die nächste Straße, da war dann wieder abgesperrt. Also so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, was man aber von großen Demonstrationen, die regierungskritisch sind, egal ob die links sind oder rechts oder um andere Thematiken, sobald es regierungskritisch ist, hat man ja oft dieses Phänomen, dass man irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei spielen muss, um überhaupt mal auf die Demonstration zu gelangen. Und das war da auch so.
Und dann?
Genau, also es ging los. Ich bin ja mit der U-Bahn dann angekommen und bin am Brandenburger Tor ausgestiegen, sozusagen auf der Gegenseite vom 17. Juli. Da kommt man dann hoch vor dem berühmten Hotel Adlon am Brandenburger Tor und im Botschaftsviertel. Und als ich hochkam, habe ich erstmal einen Schreck bekommen, weil ich habe wirklich, da war alles voller diesen alten deutschen Reichsfahnen, ne? Also dieses Schwarz, Weiß, Rot. Und ich dachte mir, oh wow, okay, viele hatten doch recht. Es sind wirklich hier eine rechte Demonstration. So, das war mein erster Eindruck. Tatsächlich habe ich dann festgestellt, dass sich diese Leute nur von der amerikanischen und der russischen Botschaft aufgehalten haben. Das waren größtenteils rechte Demonstranten, die haben sich zwar nicht ganz so offen gezeigt, aber man hat es an den Stirnacken und an einigen Tattoos dann doch gemerkt. Zwischen denen standen auch viele Leute, die ich nicht im rechten Spektrum zuordnen wollte, die aber auch diese Reichsfahnen in der Hand hatten. Und die haben uns auch Interviews gegeben, die Nazis selber nicht. Die haben uns abgelehnt und haben uns böse angeschaut und haben uns auch als Lügenpresse beschimpft und so weiter, obwohl wir ja freie Journalisten waren. Die Leute, die uns Interviews gegeben haben, haben da ganz viele Themen zusammengeworfen, ne? Also die hatten dann eher so dieses Profil, wie mit dem ich angereist bin, so die waren skeptisch, haben irgendwas gelesen, aber hatten vielleicht noch nicht so ein vollständiges Bild, sind vielleicht auch noch gar nicht so lange in kritischem Denken drin. So. Und was mir dann aufgefallen ist, dass die haben sich, wie gesagt, vor der amerikanischen und der russischen Botschaft versammelt, weil die glauben, und das ist diese QAnon-Position, man muss dazu sagen, Reichsbürger und QAnon war auf dieser Demo dasselbe. Ganz, ganz eindeutig. Die glauben, dass wir eben nicht souverän sind hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und dass Souveränität wir nur von den Siegermächten, also der Sowjetunion, was heute Russland ist, und der USA bekommen können. Deswegen haben die vor den Botschaften demonstriert, weil sie sich erhofft haben von Trump und Putin, wie auch immer, irgendwie souveräne Rechte zu bekommen. Diese Leute sahen aber tatsächlich nicht wirklich aus wie Demokraten, haben sich auch nicht demokratisch verhalten, waren sehr aggressiv und gewalttätig, auch der Polizei gegenüber. Man hatte das Gefühl, sie wollen hier auch eine gewalttätige Situation mit dem Staat, mit der Polizei provozieren. Das haben sie auch geschafft. Die Demo wurde dann geräumt relativ früh. Die Polizei hat mehrere Durchsagen gemacht und haben dann auch geräumt. Und da gab es auch einige Festnahmen. Die ARD hat da leider auch sehr einseitig berichtet, denn es kam einfach die Nachricht dann durch, die Demo in Berlin wäre beendet. Da hätte man sagen müssen, dass es verschiedene Demonstrationen an diesem Tag in Berlin gab. Man hätte einfach schreiben sollen, die Reichsbürger-Demo vor den Botschaften der USA und Russlands wurde beendet. Ein bisschen einseitiges Bild, was ich dazu sage, weil die eigentliche Demo sollte ja erst um 4 stattfinden. Ich glaube, man wollte da auch ein bisschen verhindern, dass noch mehr Leute zur eigentlichen Demo gehen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Da kann ich natürlich, wie gesagt, nur aus einem persönlichen Standpunkt her berichten. So, das waren diese Reichsbürger-Demos. Sobald man durch das Brandenburger Tor gelaufen ist, auf die Straße 17. Juni, war eben ein ganz anderes Bild. Das wurde dann in den Medien ja auch so dargestellt. Da hat sich wirklich alles getroffen. Linke Friedensaktivisten, Reichsbürger waren auch dabei, aber sehr wenige dann im Verhältnis, also wie gesagt, ein ganz anderes Bild als vor der Botschaft. Da hat es überall nach Haschisch gerochen, es war alles voller Hippies und eigentlich, um es runterzubrechen, es war ein breites Bild aus der Gesellschaft sozusagen. Natürlich viele Freaks, aber wer schon mal in Berlin war und durch die Straßen gegangen ist, Berlin ist auch eine Stadt, da leben lauter schräge Vögel. Ne? Also dieses eigenartige Bild hat man eigentlich in jeder Berliner Straße, nicht nur auf den Demos.
Also viele Berlinerinnen, Berliner, viele Leute, die auch angereist sind, Fahnen gab es glaube ich aber da auch, oder?
Ja, also das war wirklich gesagt eine breite Mischung zwischen LGBT-Fahnen, dann Friedensfahnen, auch diese Reichsfahnen. Antifa-Fahnen hat man keine gesehen, will ich auch dazu sagen. Und es wurde auch immer wieder dieses Bild vermittelt, wir haben Angst vor der Antifa und bla bla bla. Man muss auch mal sagen, die Antifa ist keine Massenorganisation, überhaupt keine Organisation, sondern eigentlich ein bisschen was wie Anonymous. Jeder ist Antifa, der antifaschistisch denkt und der vielleicht auch politisch handelt. Und es gibt natürlich Gruppierungen, die einfach das für sich vielleicht übernehmen wollen und dann auch Gewalt anwenden. Ich bin immer ein Gewaltgegner, also mit Gewalt andere Meinungen unterdrücken will, ne? Kontrovers diskutiertes Thema, klar.
Mein Eindruck ist es jetzt, also mein persönlicher Eindruck ist, dass diese doch relativ offensiv und auch in dieser Sendung geäußerte Ablehnung der Antifa auch der Versuch ist, diese Gegenstimme aus der bekannten Gegenöffentlichkeit, also aus den Gruppen, die immer schon nicht staatstragend waren, direkt zu diskreditieren.
Ich weiß, dass linke Kreise dieses Narrativ übernommen haben und gesagt haben, geht nicht zu diesen Demos, da sind Rechte. So, man muss jetzt, wenn wir eine Erinnerung haben an die No-PAG-Demonstration, dort sind auch Identitäre mitgelaufen. Trotzdem hat die Presse nicht das Narrativ vertreten, dass sozusagen Rechte versuchen, diese Demos zu übernehmen. Man hat vielleicht davor gewarnt oder gesagt, die sind auch da, aber das war kein Problem so.
Wobei man ja da sagen muss, der elementare Unterschied ist ja damals gewesen, dass die Organisatoren und auch die Mitdemonstranten aktiv gesagt haben, wir wollen euch hier nicht und sie aus der Demo verwiesen haben. Und das ist was wir bei dieser Demonstration und auch bei den Mobilisierungen dazu überhaupt nicht mitbekommen haben.
Genau, ich finde es sehr fragwürdig und ich habe diese Frage auch in Interviews auch in den letzten Monaten schon immer wieder gestellt, wieso distanziert ihr euch nicht? Da haben sie immer gesagt, ja, wir distanzieren uns, ja, wir distanzieren uns von links und auch von rechts. Aber da hätte man auch dann dafür sorgen müssen, dass die Demo-Ordner auch klar sagen, hey, runter mit diesen Fahnen. Wir sind hier in der Demo, wo es um Grundrechte geht, von mir aus auch um Infektionsschutz und sowas, oder ja oder nein. Aber es geht auf jeden Fall nicht, dass ihr hier eure Reichsfahnen hochhaltet und was über die Souveränität von Deutschland redet, weil das ist ein anderes Thema. Ihr könnt ja eine eigene Demo veranstalten, aber nicht hier. Bitte geht nach Hause. Das wurde nicht getan, man hat sich also nicht distanziert. Und man merkt auch in diesen ganzen Foren, in denen das diskutiert wird, die sind auf jeden Fall immer mehr von Rechten unterwandert. Da werden rechte Thematiken propagiert, da werden auch rechte Verschwörungstheorien geteilt und. Klar könnte man das Gegenargument bringen, Linke rein in die Foren und bringt eure Narrative da rein. Aber ich verstehe auch, dass viele Leute sagen, so, da wollen wir gar nicht mehr mitspielen, weil in diesem Pool, das ist schon verdorbene Liebesmühe. Was mich interessieren würde, wer finanziert eigentlich diese Demonstration? Also auch die Querdenker-Demonstrationen selber, die nichts mit den Reichsbürger-Demonstrationen jetzt erstmal zu tun haben, auch wenn sich da Reichsbürger tummeln. So, wer steht dahinter? Das ist für mich immer so eine Frage, eine ökonomische Frage. Wer finanziert was? Und das weiß ich zum Beispiel noch nicht. Da bin ich noch nicht dahinter getreten.
Mein Eindruck ist vor allem, dass es eine recht gute Spendenkampagne ist, dass dieses Narrativ von wegen wir gegen die großen bösen Verschwörer die Leute dazu veranlasst, zu spenden und diese Videos zu klicken. Und auch Videos bringen ja Geld, wie wir mittlerweile wissen.
Was ich spüre bei den ganzen Interviews, es gibt so ein Gefühl, so, da ist irgendwas, gegen das wir nicht ankommen. Und so, was du jetzt Verschwörung genannt hast, ne, würde ich auch so sagen. Sie haben auch das Gefühl, dass sie sozusagen in diese elitären Kreise nicht mehr reinkommen. Und das muss man natürlich kritisch auch sehen. Ganz viele Politiker haben dieselben Hintergründe, dieselben Laufbahnen, sind durch dieselben Gruppen durchgegangen. Früher waren es Burschenschaften, ne? Heute sind es dann halt irgendwelche NGOs, Lobbyistenvereine, die dann auch dafür sorgen, dass Leute zu Veranstaltungen eingeladen, wo sie dann Leute kennenlernen, wo sie dann langsam nach oben kommen. Ne? Und das ist auf jeden Fall was, was man kritisieren kann. Aber gefährlich wird es, wenn ganz viele Bürger mit Themen konfrontiert werden, von denen sie vorher nie eine Ahnung hatten und dann auf einmal von Leuten vereinnahmt werden, die eben Rechte sind und die versuchen dann, diese Themen in bestimmte Richtungen zu lenken. Na, das sind die Zionisten oder sonst irgendwas, das kennen wir ja alles und so. Und das passiert auch gerade tatsächlich. Die Frage ist natürlich, sollte die Linke sich jetzt einschalten, auch auf die Demos gehen, mit den normalen Bürgern sprechen? Ich glaube nicht, dass man Rechte so schnell abholen kann, aber mit den normalen Bürgern zu sprechen und sozusagen linke Themen mit hineinbringen kann. Denn es gibt sicherlich auch linke Standpunkte, wie man die Corona-Politik kritisieren kann, ökonomische Faktoren und. Oder ob man eben sagt, und das ist eben die Diskussion, nein, man bleibt von diesen Demonstrationen fern und sagt allen anderen, geht da nicht hin. Dann muss man aber auch eine Gegenbewegung schaffen, also eine Möglichkeit, wo man den normalen Bürger irgendwo anders abholen kann. Es gab auch diese Demonstrationen in München, da waren wir auch an der Münchner Freiheit, waren Kritiker der Corona-Maßnahmen der Regierung, die ein klar linkes Bild hatten und die auch nicht mit Nazis in Verbindung gebracht werden wollen, die auch gesagt haben, wir sind nicht rechtsoffen. So.
Insgesamt habe ich das Gefühl mittlerweile bekommen, dass diese Rechtsöffnung und dieser mediale Aufschrei, der dann immer mitkommt, zumindest den Organisatoren eine gewisse Prominenz verschafft, die sie auch so nicht missen wollen.
Dem Punkt würde ich tatsächlich diesmal widersprechen, weil ich glaube, auf der Demonstration waren so viele Menschen, dass man sozusagen die Werbung durch diese rechten Kreise, die auf die Treppe des Reichstages gestürmt sind und versucht haben, vielleicht auch in den Reichstag einzudringen, ich glaube, diese Werbung war in dem Fall nur negativ, weil über die Inhalte der Demonstration wurden überhaupt nicht mehr geredet.
Über welche Themen hätte denn geredet werden sollen?
Also die Themen der Demonstration waren klar. Natürlich die Frage ist der Impfstoff schon wirklich erprobt genug? Könnte es nicht bald einen Impfzwang geben? Witzigerweise, wir haben das ja, im Kaiserreich gab es diesen Impfzwang. Um mal den ganzen Reichsbürgern zu widersprechen, dort hat man das eben gehabt. So viel zu ihrer freiheitlichen Demokratie, in die sie wollen. Man hat sich dort darüber geredet, dass die Maßnahmenpolitik der Regierung vielleicht anfangs auch in Ordnung war, aber vor allem eben übertrieben ist, dass sie der Wirtschaft schadet, dass sie aber witzigerweise den großen Konzernen große Profite einbringt, während die ganzen kleinen Unternehmer oder mittelständische Betriebe von der aktuellen Corona-Politik negative Auswirkungen bescheren und viele Betriebe in den Ruin treiben. Das heißt, man findet auf diesen Demonstrationen auch viele Unternehmer. Man findet eben dadurch eben nicht nur dieses klassische, kritische Bild von irgendwelchen abgehängten Menschen, die sich zum unteren Rand der Gesellschaft zählen, sondern das macht es, glaube ich, aus. Ich habe dort Lehrer getroffen, alle möglichen Leute, also die einfach sagen, ja, Infektionsschutz hin und her. Wir sehen, dass es psychologische Auswirkungen bei Kindern hat. Die verhalten sich teilweise verhaltensgestört, trauen sich viele Dinge nicht mehr, weil sie ja in so einer Verbotswelt gerade aufwachsen und. Wie gesagt, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern ich war da als Beobachter. Und ich glaube, die Leute sind mittlerweile total überfordert. Und das höre ich aus den Stimmen auch raus. Viele Leute waren auch mit den Nerven fertig, also die mir Interviews gegeben haben. Die waren kurz vorm Heulen und so, egal welches Thema sie angeschlagen und was für sie persönlich wichtig war. Und man muss dazu auch sagen, normale Bürger haben vielleicht nicht diese Ausdruckskraft, die jetzt Wissenschaftler oder Politiker haben oder Journalisten, dass viele von denen Mist erzählen, ja, hin und her. Und leider ist es auch, haben sich die Medien nicht immer positiv verhalten. Vielleicht liegt es auch an dem Bild, was man sucht, ne? Und was dem Imperativ der Aufmerksamkeit bedient. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, die uns keine Interviews anfangs geben wollten, die gesagt haben, ja, wir haben hier zugeschaut, wie irgendwie Stern TV Betrunkene interviewt. Ja, was will man für Antworten erwarten, wenn man solche Leute interviewt? Und was gibt es dann für ein Bild ab? Ich finde, das bringt nicht viel, wenn man über so eine Krisenzeit redet. Sollte man eher sich normale Leute, die auch was artikulieren können, raussuchen, damit man auch in eine gesellschaftliche Debatte eintreten kann, die sinnvolle Ergebnisse liefert. Wenn ich Betrunkene interview, dann habe ich da keine sinnvollen Ergebnisse, sondern dann spalte ich das Land einfach noch mehr, weil die werden sicherlich vielleicht auch aggressive Antworten geben oder sonst was. Was habe ich davon? Ne?
Für mich hat es trotz allem dann einfach die Gefahr. Also es gibt für mich eine klare Gefahr, da, dass durch dieses rechtsoffene Verhalten Rechte wieder an den Tisch geholt werden. Und man holt sich die wieder mit an den Tisch und möchte mit ihnen, was ja dann auch kam, eine verfassungsgebende Versammlung machen und solche Geschichten, ohne dass man da wirklich drüber nachdenkt.
Wenn man sich seinen Henker an den Tisch holt, dann muss man sich darüber am Ende nicht beschweren. Wir hatten das in den 20er Jahren in Frankreich. Da sind die, die sich dann später als die französischen Nazis herausgestellt haben, auch auf die Straße gegangen mit dem Slogan Ni droite ni gauche, also wir sind weder links noch rechts. Am Ende haben sie dann mit den Nazis paktiert, diese Bewegungen. Also diese Gefahr ist klar da und die sollten wir nicht unterschätzen. Wir müssen nur schauen, wie finden wir unsere eigenen Debatten, dass sie einen größeren Widerhall in der Bevölkerung geben und dass wir nicht nur sozusagen die anderen runtermachen, weil sonst laufen sie wirklich mit den Rechten am Ende mit, weil sie sich nur von denen verstanden fühlen. Und da sehe ich eine Riesengefahr. Und genau dasselbe ist es mit der AfD. Ne? Man darf sich da auch keine Illusionen machen, diese Partei ist nie als reine europakritische Partei gestartet. Die wurde von rechten Kreisen von Anfang an finanziert, wie in München. Einer der größten Finanziers war der Baron von Finck. Ich glaube, dass die Leute, die das Geld haben, auch bestimmen können, Meinungsbilder mit beeinflussen können, viel stärker als marginalisierte Leute, die von unten her vielleicht Meinungen vertreten und die gar nicht aber in die breite Öffentlichkeit steuern können. Ne? Der Baron von Finck hat das auch über eine Schweizer PR-Firma gemacht. Vorher hat er die FPÖ hochgebracht, dann hat er die AfD hochgebracht. Natürlich steht er in der dritten Reihe und sein Name wird nicht genannt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir müssen nicht auf die Schreihälse wie Attila Hildmann, der in der ersten Reihe steht, uns darüber überlegen, was der wirklich denkt. Das sind sozusagen nur die Leute, die vorgeschickt haben. Wirklich interessant sind die Leute, die in der zweiten oder eher noch in der dritten Reihe stehen. Und diese Namen müssen wir als Journalisten auch herausfinden und in die Öffentlichkeit zerren, weil das wollen sie nicht.
Soweit das vorher aufgezeichnete Gespräch mit Lennart Kramer von der LoRa Musikredaktion Funkloch. Er war als Beobachter und Berichterstatter am 29. August auf verschiedenen Demonstrationen und Kundgebungen, die im Umfeld der großen Querdenker-Demonstration in Berlin stattfanden, sowie auf der Querdenker-Demonstration selbst. Viele Punkte, die in diesem Kollegengespräch angeklungen sind, beschäftigen uns LoRa-Redakteurinnen und Redakteure schon länger. Einige Male mussten wir uns schon von langjährigen Hörerinnen und Hörern den Vorwurf anhören, dass wir in der Pandemie Mainstream geworden wären. Dieser Vorwurf wird zumeist damit begründet, dass wir die zahlreichen abweichenden Experten- und Laienmeinungen, was denn nun der richtige Umgang mit und die richtige Einschätzung des Virus SARS-CoV-2 bzw. der durch den Virus ausgelösten Erkrankung Covid-19 sei, nicht oder nur unzureichend in unserem Programm verarbeiten. Nun ist diese kritische Nachbesprechung die direkte Antwort auf die Sendung Gesundheitswesen, in der diese abweichenden Experten- und Laienmeinungen verbreitet wurden. Speziell die Einschätzung, dass Corona nicht schlimmer sei als die Grippe und dass die Pandemie längst vorbei sei, wurden in der Gesundheitssendung mehrfach wiederholt. Diese Einschätzungen führen zu einer direkten Delegitimierung der Maßnahmen, egal ob es dabei um Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen oder die Maskenpflicht geht. Schließlich ist es selbstverständlich, dass all diese Maßnahmen und Einschränkungen der Grundrechte nur dann eine Berechtigung haben, wenn sie wirklich schützen und helfen, die Pandemie möglichst schnell einzudämmen. Nun ist es aber so, dass bei der Abwägung, ob die Maßnahmen und Einschränkungen gerade so ausreichen oder überzogen sind, eine verantwortungsvolle Politik und Verwaltung immer den Weg der größten Sicherheit gehen sollte, da es letztlich um das Überleben und die körperliche Unversehrtheit der Bürgerinnen und Bürger geht. Das Gegenteil sehen wir bei Trump oder Bolsonaro. Die Entscheidung darüber zu treffen, welche Maßnahmen im Angesicht einer sich global rasend schnell verbreitenden und nicht ausreichend erforschten Krankheit die richtigen sind, ist eine unglaublich verantwortliche Aufgabe. Diese Entscheidung zu kritisieren ist es nicht. Uns als linksalternativen Sender LoRa München, der sich abseits des Mainstreams verortet, kommt wiederum die Verantwortung zu, so zu berichten, dass wir niemanden gefährden. Derzeit ist unser Kenntnisstand für eine generelle Ablehnung der getroffenen Maßnahmen und Empfehlungen wie der AHA-Regeln, Abstand wahren, auf Hygiene achten und wo es eng wird, eine Alltagsmaske tragen, noch viel zu gering. Wo derzeit vor einem kommenden Impfstoff gewarnt wird, sollte auch die Warnung vor Covid-19 erfolgen, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Langzeitfolgen bei überstandener Krankheit noch nicht hinreichend erforscht sind. Damit blasen wir bei Lora München natürlich mehr oder weniger in das gleiche Horn, in das auch die sogenannten Mainstream-Medien blasen. Allerdings sind wir nicht abseits des Mainstreams, weil wir immer das Gegenteil der großen Medienhäuser sagen. Wir betreiben keine Gegenöffentlichkeit, indem wir uns immer diametral der öffentlichen Meinung positionieren. Stattdessen orientieren wir uns an unseren Werten, an unseren Erfahrungen und an unseren Analysen. Und wir sprechen mit Menschen, die nahe dran sind an den Themen, über die wir berichten. So wie der Kollege Andras Neunert, der im aktuellen Lora-Magazin am 4. August mit der Krankenschwester Damaris Meyer sprach. Sie war monatelang auf der Covid-Intensivstation im Krankenhaus Schwabing tätig und wäre auch bereit, wieder dorthin zurückzukehren, nachdem sie aus ihrem zweiwöchigen Urlaub zurückkehrt. Zunächst wollte der Kollege von Frau Meyer wissen, wie es aktuell in den Kliniken unserer Stadt aussieht, also ob sich die wieder steigenden Corona-Zahlen auch schon durch mehr Stress in den Intensivstationen ausdrücken.
Ich nehme an, dass es jetzt auch noch nicht wieder voll belegt ist, dass es eher Einzelfälle sind, die auf Covid-intensiv liegen. Aber so war das auch, wo alles anfing. Wenn man sich zurückerinnert, Ende Januar, meine ich, war der erste Fall, ja, 29. Januar oder so. Und da hat es noch Wochen, Monate gedauert, bis die Intensiv sich dann mit einem Schlag gefüllt hat, weil halt hauptsächlich junge Menschen sich angesteckt haben und ihr das dann zur älteren, gefährdeteren Menschengruppe durchgedrungen ist, hat es eine Weile gebraucht. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nur alte Patienten hatten. Wir hatten auch zum Beispiel einen Patienten unter 30 ohne Vorerkrankungen.
Das heißt, aber wir müssen zunächst schon mal mit einem Vorurteil aufräumen. Die weit verbreitete Ansicht, ich bin Mitte 20, ich habe keinerlei Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, mir kann ja gar nichts passieren. Unfug.
Ja, das ist absoluter Unfug. Also ich kenne auch Kollegen, die sich auf Arbeit angesteckt haben, die Mitte 20, fit, keinerlei Risikofaktoren, nicht mal geraucht, haben auch teilweise ihre Krankheit zu Hause bewältigen können. Aber es gibt jemanden, der ist meines Wissens nach immer noch krank, also von Anfang März oder schon im Februar ist er, glaube ich, schon erkrankt. Und alle, die ich kenne, haben mit Spätfolgen zu kämpfen, mit Konzentrationsstörungen, mit Belastungsstörungen, dass sie Atemnot bekommen, wenn sie ihren Körper sehr belasten und andere Sachen.
Also das heißt, es ist tatsächlich so, wie mir ein Arzt vom Schwabinger Krankenhaus schon recht frühzeitig gesagt hat, von wegen nur Lungenkrankheit, das kann tatsächlich alle möglichen Organe betreffen und aus seiner Sicht, gerade was Spätfolgen betrifft, sei es auch eine Nervenkrankheit.
Ja, also das hat man inzwischen so gut wie sicher herausgefunden, dass Covid-19 alle Zellen angreift, dass die Lunge, wo es sich am Anfang am häufigsten manifestiert und zeigt, eher am besten ausheilt. Wir haben auch auf Intensiv schnell die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Patienten Dialyse gebraucht haben. Also es greift die Nieren definitiv an. Und mit Blutgerinnungsstörungen Probleme hatten, dann Blutgerinnsel geschossen haben in die Lunge oder ins Herz oder wo auch immer hin. Also die Blutgefäße greift es definitiv auch an. Gehirn auf jeden Fall haben wir auch auf Intensiv gehabt. Patienten mit Hirnentzündungen, wo sich dann auch noch Bakterien mit dazugesellt haben. Und diese Konzentrationsstörungen oder auch Verwirrtheitssymptome sind auch bekannt, dass es die gibt bei Covid-19. Herz ist auch sehr gefährdet. Also es gibt auch Hautbefall, da gibt es auch einen Ausdruck schon, den Covid-C, dass sich ein C verfärbt. Also die Palette ist sehr vielfältig und sehr verschieden, je nach Erkrankung.
Mhm. Das heißt im Grunde genommen ja auch, dass man vieles über diese Krankheit auch bis heute noch gar nicht weiß, oder?
Ja, absolut. Das macht es ja auch so gefährlich und das lässt mich auch so den Kopf schütteln gegenüber den Relativierern. Ja, es ist doch nur eine Grippe und bei Grippe macht man doch auch nichts. Grippe ist erstmal auch eine gefährliche Krankheit, aber die kennen wir schon einigermaßen. Dagegen gibt es Medikamente, dagegen gibt es Impfungen. Man kann die Risiken in etwa einschätzen und bei Corona wissen wir, immer noch sehr, sehr wenig, weil sie eben erst in der Welt ist, seit wahrscheinlich Dezember letzten Jahres und in Deutschland erst seit Ende Januar. Und Wissenschaft funktioniert nicht so, dass man, oh, eine Krankheit, zack, ich weiß alles. So funktionieren Verschwörungstheorien, aber nicht Wissenschaft.
Also ich habe zum Beispiel auch in meinem Bekanntenkreis einen Fall, ein ganz junger Mann, topfit, selber Sporttrainer, der allerdings immer wieder mal Migräne hatte, auch vorher schon. Und der hatte einen absolut undramatischen Verlauf, völlig okay soweit. Aber auf einmal hat er die Migräneattacken seitdem nicht mehr einmal im Monat, sondern eher dreimal die Woche.
Ja, das ist braucht es noch viel Forschung, ehe man die ganzen Ausmaße dieser Krankheit einschätzen kann. Auch die Ausmaße eben dieser, nicht nur jungen Leute, aber dieser Menschen, die sich jetzt teilweise absichtlich oder fahrlässig in Gefahr begeben und denken, na ja, dann habe ich es weg. Die Spätfolgen kann man noch überhaupt nicht einschätzen, auch was es für die Wirtschaft bedeutet, weil man ja sagt, oh, die Wirtschaft wird jetzt kaputt gemacht, diese fahrlässige, dumme Politik. Nein, also die Wirtschaft würde viel mehr kaputt gehen, wenn jetzt massig Leute erkranken und Spätfolgen haben, die sie arbeitsunfähig oder nur eingeschränkt arbeitsfähig machen.
Das sieht man übrigens gerade in Schweden sehr deutlich.
Ja.
Ne? Also da kommt jetzt erst die Lawine an Wirtschaftsfolgen auf die Leute zu. Und man hat schon jetzt eher dort den Eindruck seitens der verantwortlichen Politiker, dass die dabei sind, komplett die Kontrolle zu verlieren. Aber lassen Sie uns in Deutschland bleiben.
Ja.
Und ich meine, es gibt hier schwerwiegende Mängel, sowohl in der Planung, wenn ich jetzt nur an Schutzkleidung und ähnliche Dinge denke, die ja in den Planspielen schon Jahre vor Covid gemeldet wurden, wo immer wieder darauf hingewiesen wurde, und das wurde im Gesundheitsministerium schlicht und einfach komplett ignoriert,
Dann
sind da einfach schwerwiegende Verfehlungen festzustellen, die auf jeden Fall, denke ich mir, im Nachgang nochmal deutlich diskutiert werden müssen und auch im einen oder anderen Fall zu Konsequenzen führen sollten. Was mir nur fehlt, ist auch eine Ebene, wo wir differenzieren können, weil es gibt ja auch sehr berechtigte Zweifel an bestimmten Teilmaßnahmen in Sachen Corona. Nicht jeder, der Corona-Maßnahmen kritisiert, ist deswegen ein Verschwörungstheoretiker.
Absolut, ja. Also man muss kritisieren. Kritik ist eine wichtige Triebfeder der Entwicklung, aber es kommt drauf an, wie. Und wenn man jetzt da Herrn Spahn nicht mehr auf der sachlichen Ebene kritisiert zum Beispiel, sondern wegen seiner Homosexualität. Und wenn man schreit, Politiker allesamt aufzuhängen, also das, da bin ich fassungslos. Da möchte ich und werde ich auch jeden Politiker oder Menschen verteidigen, selbst wenn ich überhaupt nicht mit ihm einer Meinung bin. Gegen solche Aggression, gegen Entmenschlichung, ja, das sind ja...
Naja, ich meine, da sind ja auch eine Menge Nazis dabei, die das nur für sich selbst ausschlachten wollen.
Ja, genau.
Klar.
Und die diese Polemik anwenden des Dritten Reiches, dass man Menschen entmenschlicht als Untermenschen, als Schmarotzer, Parasiten, was weiß ich, damit man die Masse dazu bringt, ihnen auch Schaden zuzufügen. Ne?
Ja, und auch von der Weltverschwörung des Herrn Gates zur jüdischen Weltverschwörung ist auch kein weiter Weg.
Nee, das ist ja alles mit in diesem Becken drin und jeder kann sich dann aussuchen, was für ihn passt. Ne?
Aber ich denke trotzdem, lassen Sie uns zum Ende unseres Gesprächs nochmal zurückkommen auf die Dinge, die hier passieren, weil das ist das, was wir beeinflussen können, wo wir auch den Lauf der Dinge der nächsten Monate in der Hand haben. Und vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was sind die Dinge, die wir, wenn wir verantwortlich mit der Situation umgehen wollen, wenn wir verhindern wollen, dass wir in einen Teil-Lockdown oder was auch immer jedenfalls wieder in massive Begrenzungen hineinlaufen, die einfach dann irgendwann ab bestimmten Zahlen von Neuerkrankungen nicht mehr zu verhindern wären. Was sollten wir alle einfach mal beherzigen?
Also jeder, dem es gesundheitlich erlaubt ist, sollte sich Grippe impfen lassen. Und auch so bald wie möglich, weil es kann auch sein, dass der Impfstoff durchaus mal knapp wird.
Wie schaut es mit der Risikogruppenangehörigen aus? Sollten die zusätzlich zur Grippeimpfung auch eine Pneumokokkenimpfung machen?
Ja. Also das muss man natürlich von Fall zu Fall mit einem Arzt besprechen, aber im Grunde ist es wirklich ratsam, um sich zu schützen. Man sollte natürlich diese Aha-Regel befolgen, Abstand halten, in Räumen, die nicht belüftet sind, sich so kurz wie möglich aufhalten, mit Abstand, mit Mund-Nasen-Schutz. Den Mund-Nasen-Schutz muss man auch über die Nase ziehen und andrücken, wenn man die Brille drüber tut.
In U-Bahn, Bus und Tram auch gern mal die Fenster aufreißen.
Ja, genau. Hände mit Seife gründlich waschen. Man kann sie auch noch desinfizieren. Das gibt einem auch noch ein bisschen Sicherheitsgefühl. Möglichst nicht im Gesicht bei Mund-Nase-Gegend rumreiben, weil dann kann man Viren, die man an den Händen hat, in diese Öffnungen bringen. Ja, man sollte auch zu große Menschenmassen meiden. Die App finde ich auch ganz gut. Die hat mir auch vor 2 Wochen einen kurzen Kontakt angezeigt. Also dann kann man auch selber ein bisschen drauf achten, ob kriege ich jetzt vielleicht Symptome.
Ging mir übrigens genauso. Ich hatte auch einen kurzen, aber wo mir dann auch gesagt wurde, war so kurz, dass es erstmal ungefährlich ist.
Und dann freut man sich auch, wenn der Kontakt wieder weg ist von
nach 10 Tagen verschwindet, genau.
Man sollte auch, also wenn man unter Menschen ist, sollte man auch das vielleicht sich aufschreiben oder im Gedächtnis behalten, mit wem man sich getroffen hat, wenn man doch krank wird, dass die Infektionskette gut verfolgbar ist. Das würde ja wieder die anderen auch schützen.
Dass man den Freunden einfach sagen kann, hey, pass mal auf, wenn du nur mal sicher gehen willst, solltest du dich vielleicht jetzt dann doch mal testen lassen.
Genau. Genau.
Ansonsten, wann geht's für Sie wieder los? Sitzen Sie demnächst wieder im Schwesternzimmer in der Intensiv?
Das kann passieren. Also ich bin nächste Woche wieder auf Arbeit und falls die Intensiv wieder Leute braucht, habe ich schon im Vorfeld mich bereit erklärt. Es ist ein tolles Team. Wir haben sehr gute Arbeit geleistet. Ist natürlich sehr anstrengend mit dieser ganzen Schutzkleidung. Also klar, die Menschen, die sagen, so ein Mund-Nasen-Schutz beeinträchtigt ihre Freiheit, die sollten das mal ausprobieren mit FFP2-Maske, Visier, Haube, Handschuhe, Schutzkittel, stundenlang körperlich schwere Arbeit machen.
Ja, ich bin ja nun als Risikogruppenangehöriger wegen koronarer Herzkrankheit. Ich habe eine FFP2-Maske permanent.
Ja, da können Sie das auch ein bisschen den Unterschied einschätzen. Ja. Ne? Man kann das schon überleben, eine Maske zu tragen, möchte ich behaupten.
Eben. Soweit das nachträglich gekürzte und bearbeitete Interview des Kollegen Andras Neunert mit der Krankenschwester Damaris Meyer, die monatelang auf der Covid-Intensivstation tätig war. Das Original dieses Interviews lief am 4. September im aktuellen LoRa-Magazin.
LoRa München auf der 92.4. Unbequem, kritisch und frei.
Nach solchen Gesprächen mit den zu Anfang der Krise zu Corona-Heldinnen und Helden erklärten Menschen rückt das Gefühl der Bedrohung wieder näher. Es ist äußerst beunruhigend, dass im Miteinander eine unsichtbare und unberechenbare Gefahr lauert. Höchstwahrscheinlich liegt es an Menschen wie Damaris Meyer, die so gewissenhaft und unter schwersten Bedingungen ihre Arbeit machen, dass nicht mehr Menschen an oder mit Covid-19 verstorben sind. Und all das trotz der Gefahr, selbst zu erkranken, wie es einem ihrer Kollegen widerfahren ist. Nicht zuletzt sind wir bei LoRa es auch dem Einsatz dieser Menschen schuldig, ausgewogen und differenziert zu berichten. Auch wenn sich die passive Position des reinen Erduldens der Maßnahmen und Einschränkungen wahrlich nicht gut anfühlt. Niemand möchte die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Covid-Intensivstation des Schwabinger Krankenhauses sich nach Fehlinformationen über unsere Station wieder füllt. Um die in der Sendung Gesundheitswesen vom 20. August getätigten Tatsachenbehauptungen und Fehlinterpretationen richtigzustellen, habe ich mit einem Kollegen gesprochen, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nicht im Radio gehört haben, weil sich seine Arbeit eigentlich hinter dem Mischpult abspielt. Deshalb bat ich ihn erstmal, sich selbst vorzustellen.
Also ich bin Clemens Koller, ich bin ehrenamtlich tätig bei Radio LoRa seit circa 8 Jahren. Eigentlich bin ich in der Elektronikentwicklung tätig. Ich habe eine kleine Firma und betreibe meine Arbeiten hier, um etwas mehr vom heimischen Schreibtisch wegzukommen. Und ja, man hört mich selten bis gar nicht. Ich bin hinter der Kulisse tätig am Mischpult und verfolge aus der Position dennoch das Radio seit diesen vielen Jahren. Und in dem Fall, als es um die Live-Sendung vom 20. August ging, die nun eben zur Diskussion steht, möchte ich ein paar Fakten zumindest klarstellen. die sich durch meine Recherche im Nachgang dann noch ergeben haben.
Ja, zur Klarstellung nochmal, du warst an dem Tag aber nicht selber in der Sendetechnik.
Nein, das war mein Kollege Günther Bauer, der hier an den Reglern saß. Ich möchte jetzt nicht stellvertretend für andere sprechen, aber das ist meine persönliche Meinung, weil ich auch denke, dass man in der Sendetechnik auch ein bisschen in Verantwortung mitträgt, dass das, was hier Radio Lora sendet, auch richtig ist.
Ja, schließlich bist du einer der Möglichmacher dieses Radios. Und die Leute, die das Radio möglich machen, haben natürlich auch ein Anliegen daran, dass nichts falsch behauptet wird. Du hast dir die Sendung mehrfach angehört. Was ist dir besonders aufgefallen?
Ein Punkt ist es, dass die Rate der falsch positiv getesteten Personen sehr hoch ist.
Die Aussage war, glaube ich, also so ganz laienhaft zusammengefasst, die Tests bringen nichts und geben nur positive Ergebnisse raus.
Ja, wenn man jetzt da noch weiter differenziert, was ich glaube, was sehr wichtig ist. Wir haben noch eine Aussage hinterher bekommen, dass 70% falsch positiv sein sollten, weil der Test nur für Menschen mit Krankheitssymptomen gemacht und geeignet ist. Also das ist eine Aussage, die schreit schon fast danach, dass sie überprüft werden möchte. In der Sendung war dann im Gespräch, dass 3% falsch positiv sind und es deswegen gar keinen Sinn macht, zum Beispiel an den Grenzen zu testen, weil im Prinzip diese falsch positiv Rate dafür sorgt, einfach dann halt Corona positiv getestet zu bekommen und die dann, so wurde es auch dargestellt, sinnlos in Quarantäne geschickt werden.
Ich hatte das damals so verstanden, dass es eine gewisse Problematik im Prozentrechnen gab bei Ihnen, so nach dem Motto, es wurden viele Tests gemacht und davon sind nur 3% circa positiv und das ist aber auch gleichzeitig die Falsch-Positiv-Rate und demnach funktioniert das Ganze dann einfach überhaupt nicht, weil wenn man nur 3% positive Ergebnisse hat und gleichzeitig mit einer Falsch-Positiv-Rate von 3% rechnen muss, dann werden ja alle falsch sein.
Ja, ich meine, bei dem Thema muss man erstmal differenzieren und klarstellen, worum es denn eigentlich geht, bevor man dann mit Zahlen um sich wirft. Ich habe mich dazu extra jetzt beim Zentrum für Humangenetik und Laboratoriumsdiagnostik in Martinsried informiert, das ist das MVZ, und habe mich von einem Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie etwas aufklären lassen. Das MVZ ist ein akkreditiertes Labor, das diese Tests schon seit vielen Jahren machen und jetzt halt eben auch die Diagnostik für SARS-CoV-2 durchführen. Und das Wesentliche ist halt, ja, um welchen Test geht es denn? Es geht vermutlich im Wesentlichen erst einmal um den Test auf das Coronavirus selbst. Es geht vermutlich nicht um einen Antikörpertest erstmal. Die Tests haben nämlich jeweils für sich eine bestimmte Sensitivität oder Spezifität. Und dann muss man gucken, um welche Wahrscheinlichkeiten geht es. Geht es um eine Infektionswahrscheinlichkeit oder um eine Erkrankungswahrscheinlichkeit? Und das ist halt auch ein großer Unterschied. Und wenn es jetzt um die Testmethode geht, bei dem für uns geläufigen Corona-Test, den man bei der Einreise zum Beispiel macht, die Methode, die dort angewandt wird, die wird seit Jahren weltweit diagnostisch eingesetzt, um die verschiedensten Infektionserreger nachzuweisen. Und nahezu ausnahmslos wird die Spezifität dieser Tests mit größer 99% angegeben. Also das Zeug funktioniert. Kommen Zahlen ins Spiel, muss schon sehr genau und clever dargestellt werden, wo Fallgruben liegen, sonst pickt sich wieder jemand die Zahl heraus, die ihm gerade passt.
Jetzt sind aber noch andere Dinge aufgefallen.
Ja, ja. Also nochmal kurz diesbezüglich, also das differenzierte und das diskursive Denken, das sollte halt wirklich auch geübt werden. Dann noch ein weiterer Punkt. Es wurde in der Sendung empfohlen, dass alle, die an wirklicher Information interessiert sind, also da wird quasi an das Aneignen einer eigenen Kompetenz appelliert, dass sich die Leute den Livestream vom Samuel Eckert ansehen mögen, weil da sieht man, was auf der Demo wirklich geschehen ist. Ja, wenn man jetzt Samuel Eckert kennt oder seine Suchmaschine danach anstrengt, dann wird man recht schnell merken, dass der Samuel Eckert ein paar Tage vor der Demo in Berlin unter anderem in Darmstadt auf der Bühne stand Und das war halt die Bühne der Querdenker. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man dann für wirkliche Information nicht nur ausschließlich in die eigenen Reihen der Veranstalter der Demo verwiesen wird. Weiterhin wird auf den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss hingewiesen, der sich da konstituiert hat. Ich habe bis dato von dem noch nichts gehört, aber die sind auch ganz leicht zu finden unter akku2020.org und dahinter steckt, was man im Impressum findet, ein paar Ärzte. Und auch eine Stiftung gibt es da, das ist die Stiftung Ärzte für Aufklärung, die dann wiederum eine eigene Webseite haben. Wenn man sich die Seiten mal genauer ansieht und auch die Videos, dann merkt man, dass man halt wieder auf Querdenkerveranstaltungen landet und man bekommt irgendwie so das Gefühl, dass es eine sehr überschaubare Anzahl von Aktivisten ist, die sich da gegenseitig die Fahnenstange halten und auf der irgendwie draufsteht, ja, wir klären jetzt auf. Also für mein Empfinden tritt gewisse einseitige Fixiertheit zutage, wenn man sich einmal die Informationen reinholt. Und das gilt für die Ärztin für Aufklärung, dem außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss, den vielen Querdenken-Veranstaltungen und Webseiten. Zeig mir dein Lächeln ist auch so eine Seite, das ist sehr, sehr einseitig. Was interessant ist, ist dann, wenn man weiter sucht, dann landet man vielleicht jetzt auch bei einem neueren Artikel von der Netzpolitik.org, wo nochmal hervorgehoben wird, dass sich viele dieser Anti-Corona-Organisationen durch Spenden finanzieren und dass da nichts transparent gemacht wird, wie viele Spenden eingenommen werden und auch nicht, wofür die Spenden genau verwendet werden. Und dann geht es weiter, dass man dann noch von der Initiative Querdenken 711 zu der Organisation Klagepaten kommt. Und da dahinter steckt wieder Michael Ballweg, Bodo Schiffmann und der Rechtsanwalt Ralf Ludwig, wo es darum geht, dass man sich die Demonstrationen, salopp formuliert, noch erklagen kann. Und klar, das kostet Geld. Geld, das die Herrschaften wahrscheinlich gerne einsammeln. Also ich empfehle da in dem Fall nochmal die Suchmaschine zu befragen nach Intransparenz und die fragwürdigen Spendentricks der Anti-Corona-Bewegung und so weiter und so fort. Und so geht das dann bis hin zu irgendwelchen Briefkastenfirmen im Ausland.
Die kritische Aufarbeitung von Demonstrationen, von Bürgerrechtsbewegungen und so weiter, das sollte ja eigentlich auch unser Anspruch sein, sich anzuschauen, sind die Leute meiner Meinung sind, auch gleichzeitig wirklich meiner Meinung oder springen die nur auf einen Zug auf, um mich auszunutzen. Es fiel auch der Satz, dass gar keine Rechtsextremen waren und dann später, du hast es vor dir noch.
Ja, bei den 500.000, die genannt wurden, waren bestimmt keine Rechtsextremen dabei, war so die Aussage. Vielleicht einzelne. Wie will man das überhaupt überprüfen können? Und ich meine, die Darstellungen in der Presse, jetzt kann man auch die wieder anzweifeln, die sahen halt ganz anders aus.
Wenn wir jetzt so ein Fazit ziehen, du hast dich jetzt mit den Fakten beschäftigt oder beziehungsweise mit den als Fakten deklarierten Aussagen oder Tatsachenaussagen in der Sendung. Jetzt wollen wir denen nicht gleich wieder Tatsachenaussagen gegenüberstellen. Haben wir jetzt auch, glaube ich, nicht gemacht. Wir haben gezeigt, dass es da Hinweise gibt, dass es Falschaussagen waren, dass es zumindest überprüfenswerte Darstellungen sind. Gut, bei den 300 Kilometern Länge des Zugs, da können wir, glaube ich, relativ mit Sicherheit sagen, dass das eine Falschaussage war, wobei ich da den Kollegen.
Ja, das ist ja jetzt nicht, das ist ja nichts Kritisches bei 300 Kilometern, da passiert nichts. Aber wenn man Pauschalaussagen tätigt, wie die Tests wirken nicht oder die Tests bringen nur falsch positive Ergebnisse. Das ist schlicht und einfach gefährlich. Und das ist eine Falschaussage. Oder sie ist so undifferenziert. Die Leute fassen das aber auf. Ja, das, was die Doktoren beim Radio sagen, das wird schon stimmen. Dann wird vielleicht nicht nachrecherchiert, aber das stimmt halt eben nicht. Und das halte ich wirklich für das Gefährlichste hier.
gefährlich auch deshalb, soweit ich mitbekommen habe, hast du selber in deinem Bekanntenkreis Fälle gehabt von Corona, die auch nicht ganz so milde verlaufen sind. Nachdem auch in dieser Sendung die Aussage lief, dass niemand mehr Corona-Kranke kennt, vielleicht kannst du hier nochmal zur Aufklärung beitragen.
Ja, also Corona gehabt ist jetzt auch schon wieder schön formuliert. Eine gute Freundin von mir erkrankte auf einem Seminartag, das sehr ordentlich eigentlich ablief, erkrankte an Corona. Das war, ich glaube, irgendwie Mitte April. Und jetzt haben wir September und sie hat immer noch nicht ihr Geruchsempfinden zurückerhalten. Sie leidet immer noch an Erschöpfungssyndromen. Ja, sie ist nicht gestorben, Gott sei Dank. Aber das heißt jetzt nicht, dass Corona weg ist, wie es behauptet worden ist. Selbst wenn die Leute vielleicht auch aufgrund der besseren medizinischen Versorgung und weil wir besser wissen, wie man mit der Erkrankung umgehen, selbst wenn die jetzt nicht sterben, Corona ist nach wie vor ein großes Thema. Und das heißt nicht, dass wenn man nicht stirbt, dass man dann keine Symptome hat oder ungeschoren davonkommt. Und sind da immer mehr Details, die hier zutage treten. Ich bin kein Arzt, aber das, was ich in meinem Umfeld erfahre, was da passiert ist, auch von die Person kenne ich nicht selbst, aber es soll auch im Münchner Raum jemand gestorben sein, ohne irgendwelche Vorerkrankungen und die Person war 29 Jahre alt. Von älteren Herrschaften weiß ich auch, dass ein guter Freund zwei seiner Freunde verloren hat. Die waren allerdings über 70 Jahre. Jetzt kann man natürlich wieder das Diskutieren anfangen. Ja, die hatten bestimmt Vorerkrankungen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Corona mithilft, mindestens, dass die Leute dann nicht mehr unter uns weilen.
Jetzt könnten wir uns wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass wir hier Panikmache betreiben, wenn wir sagen, dass Corona potenziell tödlich ist und auch kein Zuckerschlecken. Was würdest du dem entgegnen, Clemens?
Also wenn ich mit dem Tragen einer Alltagsmaske, wie es so heißt, jetzt im Winter wird sie auch noch die Nase wärmen, wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, dann tue ich das doch sehr gerne. Warum sollte ich jetzt das Risiko eingehen? Ich empfinde diese Einschränkungen, die hier gefordert worden sind, auch in der Sendung, die Zwangsimpfung ist aus meiner Sicht erfunden. Maskenpflicht, ja, aber was ist daran schlimm? Und auch ein Corona-Test, ich habe selber schon einen Corona-Test gemacht, weil ich Besuch bekommen habe von einer Person, die gefährdet ist aufgrund einer Autoimmunerkrankung. Das ist doch kein Hexenwerk. Dann mache ich so einen Test und dann weiß ich zumindest, dass ich safe bin. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass man mit so wenig Diskomfort, also mit so wenig Aufwand, dass man halt da schon so viel erzielen kann. Warum sollte ich das nicht tun, um meine Mitmenschen zu schützen und auch um mich zu schützen?
Soweit der Kollege Clemens Koller, der bei LoRa in der Sendetechnik und der digitalen Infrastruktur wertvolle Arbeit leistet und an dieser Stelle seine Recherchen vorstellt.
Radio LoRa?
Nie gehört.
Ist ja unerhört.
LoRa München auf der 92.4.
Politisch, kritisch
und unbequem.
Am Ende dieser öffentlichen, kritischen Nachbesprechung der Sendung Gesundheitswesen vom 20. August 2020 noch einige Worte zum am meisten kritisierten Punkt der Sendung. Die Übernahme von rechtsextremen Sprachmustern. Mittlerweile sollte weitläufig bekannt sein, dass die Querdenker zwar keine an sich rechtsextreme Organisation sind, sich aber standhaft rechtsoffen halten. Darüber hinaus ist bekannt, dass die neue Rechte die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen als idealen Anknüpfungspunkt ausgemacht hat, um ihre Thesen und Art der Sprache unters Volk zu bringen. Menschen, die sich selbst nie zur Rechten gezählt haben und nie etwas mit Neonazis zu tun haben wollten, können auf den Querdenker-Demonstrationen ohne Abstand und ohne jegliches Tabu mit Holocaust-Leugnern, Reichsbürgern und Nazi-Hools zwanglos ins Gespräch kommen. Natürlich werden die Rechten nicht sagen, dass sie rechte Antidemokraten sind. Stattdessen werden sie sich vermutlich mit ihrem Namen, Beruf und Heimatort vorstellen und einen Anknüpfungspunkt in der Corona-Debatte finden. So können sie einfach dem Gegenüber einige rechte Talking Points in den Kopf setzen, die abgespeichert und verknüpft werden. Zu dem Anzweifeln der offiziellen Corona-Todeszahlen kann so schnell auch der Zweifel an den im Holocaust ermordeten Jüdinnen und Juden hinzugefügt werden. Aus der Angst vor dem Impfzwang wird schnell die Angst vor der Kontrolle durch dunkle Mächte, die irgendwann das Finanzjudentum genannt werden kann. Das Unverständnis ob des Verhaltens der Antifaschistinnen und Antifaschisten wird schnell geklärt, indem sie zu Agent Provocateurs des Staats erklärt werden. Die Medien, die nicht so berichten, wie es von den Querdenkern gewünscht ist, werden einfach als gleichgeschaltet bezeichnet, was die tatsächliche Gleichschaltung der Medien im Dritten Reich verharmlost. Über gelbe Sterne mit ungeimpft Aufschrift müssen wir hier hoffentlich erst gar nicht reden. Und all das wird durch die Forderung nach Liebe und Frieden gekittet, die alle, die gemeinsam auf der Straße sind, angeblich teilen. Die Massenbewegung ist das Ziel, die Ausdifferenzierung der Meinungen und Pläne nicht erwünscht. Jeder Mensch wird als sich selbst in der Masse befreiendes Wesen unkritisch angenommen und akzeptiert. Was wie eine Utopie klingt, droht allerdings zu einer Dystopie zu werden. Letztlich sollten wir nicht vergessen, was vor Corona war. Vor nicht mal 7 Monaten, genauer gesagt, vor 211 Tagen hat ein Rassist in Hanau 10 Menschen ermordet und das in einem rassistischen und auf Verschwörungserzählungen fußenden Manifest begründet. Vor etwas mehr als einem Jahr hat ein Neonazi Walter Lübcke erschossen, weil ihm dessen Meinung zur offenen Gesellschaft nicht gepasst hat. Vor weniger als einem Jahr hat ein Rechtsextremist in Halle versucht, einen Massenmord an Jüdinnen und Juden in einer Synagoge auszuführen und als das nicht funktionierte, wahllos auf Menschen geschossen, von denen er hoffte, dass es Ausländer wären und dabei 2 Menschen ermordet. Vor nicht ganz 4 Jahren hat ein Reichsbürger in Georgensgmünd einen Polizisten erschossen, als ihm seine Waffen weggenommen werden sollten. Vor etwas mehr als 2 Jahren ging der NSU-Prozess zu Ende. Dabei ging es um 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge, 43 Mordversuche und 15 Raubüberfälle, verübt von Nazis und mit Unterstützung von Nazis. Zusätzlich wissen wir von großen Mengen Munition, Waffen und Sprengstoff, die bei der Bundeswehr verschwunden sind, die höchstwahrscheinlich in den Händen von Nazis gelandet sind. Wir wissen von zahlreichen Morddrohungen gegen Andersdenkende, unterschrieben mit NSU 2.0, von Netzwerken ins Ausland und von Wehrsportübungen. Nicht zuletzt ist auch bekannt, dass viele der Nazis und Reichsbürger schon bewaffnet sind. Es ist bekannt, dass Nazis im In- und Ausland am Sturm auf die Treppe beteiligt waren und es auch mit organisiert haben. Wer das im Hinterkopf behält, kann Angst um das Leben von Christian Drosten und all den anderen bekommen, die auf Plakaten der AfD als schuldig gebrandmarkt wurden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die rechtsoffene Haltung der Querdenker von vielen nicht problematisiert wird, ist in sich ein enormes Problem. Es bleibt zu hoffen, dass wir über die Einschätzung der Corona-Maßnahmen nicht schon wieder einen weiteren Rechtsruck der Gesellschaft erleben, von dem sich nicht zuletzt rechte Terroristen zu ihren Taten bestärkt fühlen. Und für die LoRa-Redaktion Gesundheitswesen hoffen wir, dass sie diese Problematik versteht. Ein endgültiger Entschluss, ob an dieser Stelle demnächst wieder die gewohnte Sendung der Kollegen Konert und Pommer laufen wird, steht aktuell noch aus und wird in der Redaktionskonferenz besprochen. Eine Bitte am Ende dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Aufgrund unserer hier dargelegten, differenzierteren Haltung zu den Corona-Maßnahmen verlieren wir leider auch Mitglieder im Förderverein. Helfen Sie mit, LoRa kritisch und unabhängig zu halten.
LoRa München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Sie hörten die kritische Nachbesprechung der letzten Sendung Gesundheitswesen vom 20. August. Mitgearbeitet haben Lennart Kramer, Andras Neunert und Clemens Koller. Verantwortlicher Redakteur und Moderation Fabian Ekstedt. Die Sendung können Sie unter www.lora924.de nachhören.